Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Moin aus Hamburg, mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater und ihr hört eine Sonderfolge Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir wollen heute über Nürnberg sprechen. Das ist ein Hollywood-Film mit Starbesetzung, der um die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse kreist. Am Film hat sich schon einiges an Kritik entzündet. Zugleich ist es aber ein absoluter Überraschungserfolg. Er hat zig Millionen Dollar eingespielt und nur 10 gekostet. Rendite kann er also. Vorige Woche, am 13. Mai, war ich zu einem Special Screening ins Delphi Lux Kino in Berlin eingeladen, um nach dem Film mit Professor Dr. Christoph Safferling zu diskutieren. Veranstaltet wurde das Ganze vom Verein Recht Grün. Professor Safferling ist Experte auf dem Gebiet. Nicht nur, weil er Völkerstrafrecht lehrt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er war auch zuständig für die NS-Aufarbeitung im BMJV, die sogenannte Akte Rosenburg. Und er schreibt zudem hochaktuelle Bücher, etwa über die Ohnmacht des Völkerrechts. Er ist aber auch Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Dieses Gespräch haben wir für den Podcast aufgezeichnet für euch und alle, die das Special Screening verpasst haben. Spoiler Alerts für diesen Film braucht es wohl nicht. Die wesentliche Handlung ist bekannt aus der Realität. Protagonist des Films ist der Nervenarzt Kelly, gespielt von Ramir Malek. Reichsmarschall Hermann Göring ist sein Antagonist, gespielt von Russell Crowe. Die Handlung beginnt mit Görings Verhaftung und sie endet mit dessen Suizid.
Richter Jackson, Sie haben Hermann Göring festgenommen.
Was haben die jetzt mit ihm vor?
Sie befinden sich in einem geheimen Militärgefängnis. Es beherbergt das, was vom Nazi-Oberkommando übrig ist.
Sie! Hey! Machen Sie das nie wieder in meinem Gefängnis.
Die Regierung Russlands, Frankreichs, Großbritanniens und unserer Vereinigten Staaten bringen diese Männer vor Gericht.
Es gibt kein internationales Recht, auf das ich die Anklage stützen könnte.
Die Welt muss erfahren, was diese Männer getan haben.
Dr. Kelly, das Hauptquartier hält Sie für einen erstklassigen Psychiater. Sie werden die geistige Gesundheit der Gefangenen überprüfen und sicherstellen. Ihr besonderes Augenmerk richten Sie auf Göring.
Er wurde 39 zu Hitlers Nachfolger ernannt und ist der hochrangigste deutsche Militäroffizier aller Zeiten.
Er ist hochintelligent, charmant und ein Narzisst.
Ich werde der Schlinge des Henkers entkommen.
Sie sind sehr überzeugt von sich.
Niemand hat mich je besiegt.
Wir überwinden diese Schreckensherrschaft nur, wenn wir all diese Menschen zur Rechenschaft ziehen.
Damit es nie wieder passieren kann.
So. Ich habe schon viel moderiert, aber nach so einem Film, ehrlich gesagt, noch nie. Und ich bin normalerweise jemand, der nach so einem Film da so in den Sitz drückt. Und wenn ich mich so umschaue, ist Ihnen das vielleicht ähnlich gegangen. Eigentlich am liebsten gar nicht reden will. So mindestens für 1-2 Stunden. Das ist schlecht für meine Jobbeschreibung, ehrlich gesagt. Ich habe den Film tatsächlich zum ersten Mal gesehen, das muss ich vielleicht dazu sagen. Deswegen haut er mich vielleicht auch so ein bisschen weg. Christoph Safferling hier hat ihn jetzt das dritte Mal gesehen. Christoph, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen schildern, was deine ersten Eindrücke waren damals, als du das erste Mal geguckt hast. Ich weiß gar nicht, wann das war. Und vielleicht auch schildern, wie sich dein Eindruck vielleicht jetzt beim dritten Mal gewandelt hat, bevor wir dann zu all den anderen Fragen kommen, die uns hier vielleicht noch beschäftigen. Wie wahrheitsgetreu ist der Film und so weiter?
Ja, also das kann man nicht so ganz vergleichen. Das erste Mal habe ich den Film gesehen, eben um zu gucken, mir Eindruck zu verschaffen, ob der sozusagen wert ist, auch von mir ein Stück weit unterstützt zu werden, ja, dass ich solche Veranstaltungen wie heute Abend jetzt zum Beispiel mache. Das heißt, ich habe ihn auf einen kleinen Laptop geguckt unter sehr, sage ich jetzt mal, distanziert professionellen Gesichtspunkten.
Ohne Popcorn. Also
eher aufgeschrieben, was stimmt und was stimmt nicht an dem Film, also jetzt aus historischer Perspektive. Aber er hatte dann eben mich schon an der einen oder anderen Stelle auch gepackt. Und das kann ich ja auch hier auch sagen, die Stelle, die mich am meisten packt, ist die am Bahnhof, wo sich der Psychiater verabschiedet und der Übersetzer ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Das ist auch authentisch. Also solche Geschichten gab es mehrere von Übersetzern, die in Nürnberg dann als eben, also Deutsche, die emigrieren mussten und dann wieder zurückgekommen sind mit der US-Armee und dann in Nürnberg übersetzt haben. Also diese Geschichte ist soweit auch authentisch. Und dieses Gespräch auch und diese Geschichte, das hat mich irgendwie auch schon tatsächlich, als es so auf einem kleinen Video bei mir im Wohnzimmer geguckt habe, sehr berührt. Und es berührt mich auch jetzt, wo ich jetzt eben in den letzten 2 Wochen ihn jetzt zum 3. Mal gesehen habe, auch immer wieder. Ich finde, es ist eine sehr, sehr starke Szene, die sehr viel sagt, die die richtige Frage auch stellt. Ja, warum ist das hier passiert? Kann das wieder passieren? Ja, das sind die Fragen, die uns ja auch bewegen. Das sind letztlich ja auch die Gründe, warum wir Völkerstrafrecht auch heute irgendwie versuchen durchzusetzen. Ja, also das war, ist so mein Filmmoment. Über alles andere kann man dann auch reden und über die Details und so. Aber das, ja, das holt mich da emotional ab.
Lass uns doch mal da bitte dann direkt bleiben bei dem Punkt. Warum ist das eine Frage, die dich so beschäftigt? Ist das etwas, was du heute auch in der Gegenwart, worüber du dir auch in der Gegenwart Gedanken machst? Oder warum ist das jetzt ausgerechnet die Stelle, die dich so da dann mitnimmt?
Naja, sicher. Also ich glaube, weiß ich nicht. Also wenn man so hier in Deutschland geboren ist, ich bin so in frühen 70er Jahren hier auf die Welt gekommen, Nationalsozialismus, die Vergangenheit spielt natürlich immer eine Rolle. Und da stellt man sich immer die Frage, was unterscheidet uns jetzt vielleicht von anderen Völkern? Ja, was, ja. Wieso ist das jetzt hier passiert? Diese Frage, denke ich, beschäftigt uns wahrscheinlich irgendwie doch alle, ja. Und wir kennen das natürlich dann auch aus der Literatur, Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen, so dass es ja eigentlich halt Teil der menschlichen Natur ist und man es eben aber doch dann verhindern kann oder versuchen kann jedenfalls zu verhindern, dass solche eklatanten Menschenrechtsverstöße stattfinden. Und nun bin ich Jurist geworden und dann ist mein Mittel eben der Wahl hier tatsächlich auch mit juristischen Mitteln das zu versuchen. Und ich glaube in Nürnberg, und das haben wir ja auch in dem Film, glaube ich, sehr eindrucksvoll gesehen, was dort ja gemacht worden ist. Ja, diese Jackson-Eröffnungsrede, die wir in Ausschnitten, das waren ja auch Originalzitate, da gehört haben, die eben hier auf der völkerrechtlichen Basis dann individuelle Verantwortung ja dann fordert und einsetzt und hier tatsächlich dann ja einführt, zu sagen, ne, wir können Kriege und Menschenrechtsverbrechen nur verhindern, wenn wir tatsächlich Individuen auch verantwortlich machen, wie also die kleinen Leute, auch die großen Staatslenker dann tatsächlich vor dem Gesetz zur Rechenschaft ziehen, ja. Diese Idee finde ich überzeugend und finde ich unterstützenswert und glaube eben daran, dass es tatsächlich helfen kann, die Welt ein Stück sicherer zu machen.
Ein Stück weit ist diese Idee ein kleines bisschen in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren, kann man glaube ich sagen.
Nee, das Gegenteil ist der Fall.
Aha. Inwiefern?
Wir reden, also ein Kollege hat es bei den letzten Tagungen, die wir in Nürnberg hatten, gesagt, wir reden doch, wenn wir mit völkerrechtlichen Konflikten konfrontiert sind, reden wir nürnbergerisch. Es geschehen, und das haben wir vorhin, hat sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten, es geschehen Völkerrechtsverletzungen und sofort wird die Terminologie auf Nürnberg umgestellt. Es geht um Verbrechen, es werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, es werden Aggressionsverbrechen behauptet und es wird verlangt, dass Staatsanwälte kommen und untersuchen. Und das passiert ja auch.
Aber reicht nürnbergisch Reden denn nun wirklich aus? Denn also, du kannst dir ja vorstellen, ich denke, jeder im Saal kann sich vorstellen, warum ich sage, dass die Idee womöglich ein bisschen verblasst.
Ja.
Wir haben völkerrechtswidrige Angriffskriege wie Russlands Überfall auf die Ukraine. Wir haben die Angriffe von Iran und USA, Israel gegen den Iran. Da liegen nun Dimensionen zwischen, sicherlich. Aber in beiden Fällen wird gesagt, das Völkerrecht wurde ignoriert. Hilft es da jetzt, wenn wir dann sagen, so, naja, aber wir reden doch immerhin drüber und wir können doch immerhin ein richtiges Etikett draufkleben, wenn es doch gar nichts hilft.
Ja, ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied macht, weil eben auch das Verlangen da ist, tatsächlich das Recht dann auch so durchzusetzen. Und das klappt nicht. Und das klappt nicht, weil mächtige Staaten eben die Macht aktuell jedenfalls noch haben, sich dagegen zu verwehren. Die Idee, glaube ich, ist aber doch so stark, dass sie sich am Ende der Macht auch beugen, der Macht des Rechts dann auch beugen werden müssen. Und das ist etwas, was wir alle tun können, indem wir diese Idee unterstützen. Und ich sehe da weltweit große Unterstützung in der Zivilgesellschaft, zumal, also hätte auch die Zivilgesellschaft sich nicht so auf die Hinterbeine gestellt, dann hätten wir auch keinen internationalen Strafgerichtshof. Das war viel politischer Druck auch sozusagen von NGOs auf Staaten in der Römischen Konferenz 1998 damals. Also es ist ja, und das sagt Jackson in seiner Eröffnungsrede ja auch, dass hier jetzt vier Staaten Anklage vertreten, ist eigentlich eher eine historische Zufälligkeit. In Wahrheit ist der Ankläger hier die Menschheit. Also ein Stück weit wir alle.
Weil es dort auch um Verbrechen gegen die Menschlichkeit letztendlich ging. Okay, lass uns mal ein bisschen runterzonen von den ganz schweren Themen. Dazu kommen wir sicherlich gleich noch in der Diskussion.
Na, einfache Themen gibt es bei dem Film ja.
Ja, doch. Es gibt ja so ein paar Kritikpunkte, die, ich sag mal, ein bisschen profaner sind, was den Realismus angeht. Wir haben da den Gerichtssaal gesehen, der übrigens mich an die Anfänge meines Berufslebens zurückführte. Im Saal 600 in Nürnberg wurde ja früher ganz normal verhandelt.
Ja.
Da habe ich meine erste Gerichtsreportage geschrieben, 2009. Jetzt ist das ja nicht mehr der Fall. Seit 2020, glaube ich, ist der praktisch ein Museum, wo man reingehen kann, ihn besichtigen kann. Wie authentisch fandst du jetzt, abgesehen davon, dass das vielleicht nicht der richtige Saal dort war, der gezeigt wurde, wie authentisch fandest du die Darstellung?
Ja, also tatsächlich wurde der Film nicht in Nürnberg gedreht, das werde ich denen noch nie verzeihen, dass sie nicht nach Nürnberg gekommen sind, sondern was sie da auch gesehen haben, die Außenaufnahmen von dem von diesem Justizpalast, das war irgendwo in Budapest. Und das erinnert auch nicht irgendwie auch nur marginal an den Palast in Nürnberg. Der Saal inneren, wie das jetzt gemacht wurde und wo das gemacht wurde, weiß ich nicht. Da kann vielleicht der Kollege Schauspieler, der hier im Raum ist, da uns Auskunft geben. Der Saal sah aber im Detail tatsächlich schon relativ historisch genau so aus. Ja, also da war auch tatsächlich über die Ornamentik über den Türen. Das ist ja so der große Wiedererkennungswert an diesem Saal. Und das, was man da eingeblendet gesehen hat, das hat schon gestimmt. So sieht es da auch heute ja noch aus. Und ja, ansonsten ist auch viel von diesem Gerichtsprozedere, von diesem, sagen wir mal, von der Atmosphäre, glaube ich, ganz gut getroffen. Also, dass das ein Filmstudio war, ne, mit den starken Scheinwerfern, dass Sonnenbrillen ausgeteilt worden sind, dass da tatsächlich immer gefilmt wurde, dass die ganzen Reporter da mitgeschrieben haben oder stenografiert wurde. Und was leider ein bisschen zu kurz kommt, sind die Übersetzer. Das war ja auch eine große Errungenschaft in Nürnberg, die Simultanübersetzung. Noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte wurde simultan übersetzt. Das war hier in Nürnberg auch zum ersten Mal. Das wurde gar nicht weiter groß thematisiert. Aber ansonsten ist da, glaube ich, atmosphärisch schon einiges ganz gut getroffen. Diese Courtroom-Situation mit der Zeugenvernehmung Görings, die ist jetzt natürlich erst einmal vom Ansatz her falsch, weil es natürlich kein Zeuge der Anklage war, so wie das da kolportiert wird. Das ist ja denklogisch ausgeschlossen. Das weiß jeder, der schon mal irgendwie auch nur entfernt mit Strafprozessen in Berührung gekommen ist. Und das gilt auch weltweit. Ein Angeklagter kann nie Zeuge gegen sich selbst sein. Er hat natürlich das Recht zu schweigen. Im deutschen Prozessrecht ist er sowieso nie Zeuge. Nach angloamerikanischem Strafprozess kann er Zeuge sein, aber nur dann, wenn der Verteidiger, sein Verteidiger, ihn in den Zeugenstand ruft, natürlich nach Absprache. Wenn er das aber tut, dann ist die Person Zeuge, wird vereidigt und ist der Wahrheit verpflichtet und kann eben, und das war die Situation, die es tatsächlich gab, und kann von der Anklage ins Kreuzverhör genommen werden. Und tatsächlich ist das eben hier passiert. Herr Göring wurde von seinem Verteidiger in den Zeugenstand gerufen, um sich selber eben zu verteidigen. Und dann gab es die Möglichkeit für Justice Jackson und dann eben andere aus dem Team, ihm auch Fragen zu stellen, beziehungsweise ihn ins Kreuzverhör zu nehmen, was eine sehr ausgefeilte Technik ist, die man erlernt haben muss. Wir haben das gesehen, der eine konnte das besser als der andere. Dieses Kreuzverhör Görings dauerte allerdings 3 Tage und nicht 20 Minuten. Ja. Insofern war das natürlich sehr gerafft, aber es war tatsächlich auch so von der Dynamik her, dass Jackson das erst nicht geschafft hat, Göring wirklich in den Griff zu bekommen.
Ja.
Was wahrscheinlich auch daran lag, dass er nicht so der erfahrene Courtroom-Lawyer war und dass die Briten dann geholfen haben und es dann sehr auf Dokumenten basiert und sozusagen dann mit den kunstfertigen Griffen dieses Kreuzverhörs er dann doch irgendwie halt praktisch an die Wand gestellt wurde und sich dann nicht mehr verteidigen konnte. Das, wie man es am Ende hier auch gesehen hat, das stimmt dann eben auch.
Und du sagst jetzt gerade bis zum Ende, stimmt es auch, dass die Dynamik am Ende hergab, dass man Göring einerseits bei seiner Eitelkeit packte und dann aber mit seiner Hitlerhörigkeit brechen konnte?
Ja, ne, das ist, glaube ich, erfunden. Also da müsste mich jetzt schon sehr täuschen. Das ist so nicht vorgekommen im Gericht. An seiner Eitelkeit konnte man ihn natürlich packen, ja, ja, weil er natürlich mit einer großen Überheblichkeit hier an diese ganze Sache rangegangen ist und sich tatsächlich, glaube ich, auch ein Stück weit für unbesiegbar gehalten hat. Aber es waren eben die Dokumente, weil er halt diese ganzen Dinge unterzeichnet hatte. So ein Stück weit hat man das ja da auch gesehen. Und da kam er dann letztlich nicht mehr raus.
Also das, was man ja schon aus anderen Zusammenhängen, vielleicht aus der Aufarbeitung der Nazi-Zeit kennt, dass es irgendwie für vieles dann doch eben eine Akte und eine Unterschrift gab. Wie war das mit der Rolle von Douglas Kelly? Der hatte ja da eine interessante Rolle in vielerlei Hinsicht. Einerseits mit Hinblick auf seinen Eid, dass er Geheimnisse nicht weitergeben sollte. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie rechtsstaatlich ist denn ein Prozess, in dem man so ein U-Boot einschleust. Wie wahrheitsgetreu ist seine Rolle? Gab es so etwas?
Nein, sowas gab es nicht. Also der Auftrag dieses Psychiaters und des Psychologen, der da eben hier von der US-Armee dann hier reingebracht worden ist, die hatten wirklich den Auftrag, wie es am Anfang ja auch klar definiert wird, für die mentale Gesundheit der Angeklagten zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sie fit sind, tatsächlich dem Prozess zu folgen. Und mit denen wurden aber auch tatsächlich diese Tests gemacht, ja, weil man tatsächlich auch rausfinden wollte, was stimmt jetzt nicht mit denen? Sind die irgendwie krank? Haben die eine besondere verbrecherische Anlage oder so? Deswegen hat man diese Rohrschachttests und so, das war damals State of the Art, hat man tatsächlich gemacht. In der Einzelbiografie, Kelly ist vor Weihnachten 45 schon wieder in den USA gewesen. Mhm. Also da hat er nur ein paar Monate gearbeitet und dann war er wieder weg. Es gab dann noch einen zweiten Psychiater, der dann tatsächlich auch noch längere Zeit da war, Herr Goldsohn. Alle drei haben Bücher geschrieben, ja, mhm, über ihre Erlebnisse dort. Aber dass sie mit der Anklage da so zusammengearbeitet haben, wie das hier geschrieben wird, das ist erfunden.
Und die sollen sich ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, welcher dieser Psychiater welche These vertreten hat. Also Kelly war ja nun offensichtlich der Meinung, so, das kann überall passieren. Andere hatten aber dann doch offenbar die These vertreten, das waren, ich sag mal, Monster. Und was ja dann gerade für die deutsche Geschichtsschreibung bequem ist, wenn man sagen kann, ja, das war ein Monster, kann nicht wieder passieren, kein Problem. Ist das ungefähr realistisch, weißt du das?
Also Kelly war ja tatsächlich ein ziemlich bekannter Gefängnispsychiater. Also der hat da relativ einflussreich gewirkt, bevor er dann nach Nürnberg gekommen ist. Und dann mit dem Buch, das haben wir ja dann auch im Abspann noch gesehen, es hatte tatsächlich keinen Erfolg. Und er hat sich da so ein bisschen in so einen Wahn vielleicht auch, ich kann das schlecht beurteilen, so vertraut bin ich dann mit der Biografie auch nicht, aber es führte ihn letztlich dann zum Selbstmord, schizophrenerweise eben auch mit so einer Zyankali-Kapsel und sehr, sehr dramatisch vor den Augen seiner Frau und seines Vaters hat er sich dann ins Wohnzimmer gestellt und diese Zyankali-Kapsel da eingenommen, also dramatisch inszeniert. Ja, irgendwie hatte der offensichtlich doch erhebliche Probleme auch mit seinem Leben und vielleicht auch mit dieser Begegnung Görings. Das will ich jetzt an der Stelle nicht ausschließen. Aber keiner dieser Psychiater oder Psychologen, die da Untersuchungen gemacht haben, sind irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, die haben irgendwie ein krankes Hirn. Ja, das
ja, konnte also keine Schuldunfähigkeit. Ja. Nochmal kurz zur Aufgabenstellung dieser Psychiater. Im Film wurde es ja ein bisschen dargestellt, es ging jetzt gar nicht nur um die Verhandlungsfähigkeit oder Schuldunfähigkeit, sondern das Wesentliche dort war die Suizidprävention.
Ja, ja, ja.
Entsprach das den Tatsachen?
Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich eine der großen Gefahren und der Auftrag. Und man sieht es ja auch, das haben die tatsächlich ja dann persönlich genommen, als dann Lai Selbstmord gemacht hat. Das hat zu einer massiven Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen und Beeinträchtigung letztlich auch der Angeklagten geführt, die dann wirklich 24/7, wie man heute sagt, überwacht worden sind. Also da wurde sehr viel dafür getan, dass das nicht passiert. Ja.
Ich finde ja, der Film schafft es, wie womöglich nur amerikanische Filme das hinbekommen, zwischen KZ-Bildern oder vor KZ-Bildern Passagen zu haben, in denen der Film geradezu witzig war oder zumindest eine humoristische Note hatte. Eine dieser Noten war zu sehen, als Jackson beim Papst war und danach gefragt wurde, hast du gerade den Papst erpresst? Und er sagt, er möchte nicht darüber reden. Das ist ja eine relativ viel diskutierte Szene gewesen, auch natürlich mit einer gewissen Brisanz und womöglich auch mit einer gewissen Überhöhung einhergehend. Wie viel ist da dran?
Ja, gar nichts. Also Jackson war im Vatikan, das ist überliefert, allerdings auch vor Weihnachten 45, also als der Prozess schon ja, 2 Monate lief oder gut 6 Wochen lief. Also, dass er da vorher irgendwie dieses Gespräch mit Papst hatte, das ist frei erfunden. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum das jetzt gerade irgendwie es eine Auseinandersetzung gibt zwischen dem US-Präsidenten und unserem aktuellen Papst. Das ist nun aber wirklich der reine Zufall, denn diese Planungen für diesen Film sind ja Jahre alt, ja. Mhm. Und das hat man jetzt nicht so zielgenau hier auf diese Situation natürlich jetzt veröffentlichen können. Und der Film wird ja auch schon seit November in den USA und andernorts gezeigt. Also das ist jetzt eher ein Zufall, aber natürlich irgendwie auch aktuell ganz witzig.
Ja, damit schaffst du quasi eine gute Moderation zur nächsten Frage. Wir erleben ja weltweit einen gewissen Anstieg des Autoritarismus. Nicht nur in den USA, wir haben bei uns eine AfD, die gerade stabil auf Platz 1 steht, mit deutlichem Abstand zur Union. Die wird zu den Rechtspopulisten gerechnet. Viele andere rechtspopulistische Parteien in Europa haben ähnliche Erfolge vorzuweisen. Was können wir aus dem Film Nürnberg denn dahingehend mitnehmen?
Also so konkret jetzt, was unsere innenpolitische Situation anbelangt, weiß ich nicht, ob wir da jetzt eine große Lehre mitnehmen können. Aber eines, was, glaube ich, in diesem Film, und deswegen habe ich auch vorhin schon auf diese Szene am Bahnhof irgendwie angespielt, was in dem Film schon deutlich wird, ist die Verantwortung, die wir alle tragen und alle tragen müssen für unsere Gesellschaft und auch eben doch darüber hinaus. Also für unser eigenes Verhalten, das ist das unmittelbare Umfeld, in dem wir uns bewegen, aber da können wir eine ganze Menge bewegen. Und man darf es eben nicht zulassen, ja? Das ist ja der Punkt. Ja? Warum ist es hier passiert, weil sie es zugelassen haben, weil sie zu spät gehandelt haben, zu spät aufgestanden sind oder eben gar nicht aufgestanden sind. So, und das ist tatsächlich das, was wir aus dem Film mitnehmen können, ja, dass man es nicht, man darf es nicht zulassen. Man darf Abweichungen von der Menschenwürdegarantie, ja, jetzt im nationalen Kontext, wie auch im internationalen Kontext, eben auch nicht im Ansatz zulassen. Da muss man gleich Wort ergreifen und sich dagegen positionieren. Ansonsten besteht tatsächlich die Gefahr, dass das Ganze abrutscht und abgleitet in die totale Katastrophe.
Das heißt, eine Wiederkehr hältst du auch überhaupt nicht für ausgeschlossen, sondern das ist eine bestehende aktuelle Gefahr.
Na, wir haben ja dann gesehen, auch in dem Abspann, ich habe lange über dieses Wort nachgedacht, was dann da noch stand. Ja, zu was der Mensch fähig ist, erkennt man nur daran, was er schon gemacht hat. So, also er ist offensichtlich dazu fähig, 6 Millionen Juden industriell zu vergasen. Dazu ist er offensichtlich fähig, also könnte er das auch wieder machen.
So, und an dieser Stelle haben wir für Publikumsfragen geöffnet und noch eine ganze Weile diskutiert. Allerdings hatten wir kein Saalmikro, weshalb ich jetzt die Fragen so ein bisschen einmoderiere und Professor Safferling dann antwortet wie an dem Abend. So fragte also etwa ein Teilnehmer, welche Verantwortung denn so ein Film habe und ob er ihr als Hollywood-Schinken auch gerecht werde.
Also ich bin natürlich jetzt auch kein Medienexperte in dem Sinne, sondern ich antworte jetzt hier einfach auch als Privatperson, ganz unwissenschaftlich. Ich glaube schon, dass man das machen kann, so auch mit Hollywood-Möglichkeiten, einen Spielfilm, der auch packend ist, der auch mal witzig ist, zu diesem ernsten Thema zu machen und das eben auch ein Stück weit mit Unterhaltung zu verbinden. Vielleicht ist das sogar auch der Beitrag und der Auftrag von Filmemachern und Schauspielerinnen und Schauspielern, das tatsächlich zu tun. Man muss halt klar unterscheiden. Das ist keine Dokumentation. Das will er natürlich auch überhaupt nicht sein. Und das muss er auch nicht sein, meiner Meinung nach. Natürlich freue ich mich, wenn es historisch möglichst genau ist, weil ich mich eben auch schon intensiv mit der Geschichte da mit Nürnberg beschäftigt habe. Aber eine gewisse Freiheit aus dramaturgischen Gründen würde ich da auch immer zugestehen. Aber ich glaube, das, was ich an diesem Film dann letztlich so schätze, ist, dass er eben so ein Türöffner ist, um über dieses Thema zu reden, um sich vielleicht dann auch mehr für die Geschichte, dieses geschichtliche Ereignis, auch die deutsche Vergangenheit zu interessieren, um dann vielleicht in der ARD-Mediathek sich nochmal eine Doku anzuschauen, ja, um das ein bisschen genauer nachzuvollziehen. Also diese Funktion, glaube ich, erfüllt der Film oder kann der Film erfüllen. Das würde ich mir jedenfalls hoffen, dass er das tut.
Dr. Veronika Hager von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft merkte an, dass der Film sehr für eine amerikanisch-britische Perspektive aufs Völkerrecht werbe, die sowjetische und französische Seite aber kaum belichtet werde und auch keine Überlebenden zu Wort kämen. Dafür gibt es allerdings einen Grund außerhalb von Hollywood.
Ja, vielen Dank, Veronika, für die Frage. Ja, ist klar, ist ein amerikanischer Film, klar auf die amerikanische Seite abgestellt, so ein bisschen das Heroische auch gerade an Jackson so ein bisschen. Und da stimmt natürlich vieles nicht. Es stimmt auch diese amerikanische Anklagestrategie schon mal nicht, denn wir reden hier ja auch in dem Film immer über den Holocaust. Der steht ja hier im Zentrum. Das war 1945, 46 tatsächlich nicht so. Also erstens hatte man da noch gar nicht so wirklich den Überblick. Also man hatte erste Zahlen, dass da Millionen von Leuten in Konzentrationslagern ermordet worden sind auf diese industrialisierte Art und Weise. Das war schon bekannt. Aber wie viele und wie systematisch das war. Beispiel, das Wannsee-Protokoll wurde erst 1947 gefunden. Ja, also das, was wir immer so als Dokument erkennen, wo eben diese Endlösung der Judenfrage mit diesem Terminus dann tatsächlich beschlossen und umgesetzt worden ist. Das kannte man damals noch nicht. Es ging nach der amerikanischen Anklagestrategie 45, 46 vor allem um eines, den Angriffskrieg zu kriminalisieren. Das war der entscheidende Punkt. Das wollte man durchsetzen. Der Angriffskrieg sollte eine Strafnorm werden. Und das hat man ja auch geschafft. Der Angriffskrieg ist heute eine Strafnorm, auch wenn sie schwierig ist durchzusetzen. Aber
und nicht überall anerkannt.
Ist, also nicht bitte, in, und nicht überall, angewendet werden kann. Aber das spielt nochmal eine andere Rolle. In dem historischen Prozess spielt der Holocaust eine Rolle. Dieser Film, den wir gesehen haben, von der Befreiung der Konzentrationslager, der wurde so gezeigt, noch etwas ausführlicher. Und es gab noch zwei weitere Beweisfilme, die gezeigt worden sind. Es gab tatsächlich vergleichsweise wenig Opferüberlebende, die ausgesagt haben als Zeugen. Es war eine französische Widerstandskämpferin, die in Auschwitz war, die ausgesagt hat. Und der Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss. Das war's aber eigentlich auch schon fast. Auch diese Auswahl ist schon ein bisschen zweifelhaft, was also jedenfalls die Judenvergasung anbelangt. Es war eigentlich kein jüdisches Opfer, das da ausgesagt hat in dem Prozess. Es ist auch wirklich interessant, als die französische Zeugin ausgesagt hat. Nach der Aussage sagt der englische Lord Richter, der den Vorsitz geführt hat, zu dem Anklagevertreter, ich glaube, über die Konzentrationslager haben wir jetzt genug gehört, wir wissen, wie die Situation dort war und wie das abgelaufen ist. Und tatsächlich, ja, war das eigentlich die einzige Zeugin der Anklage, die über diese Konzentrationslagersituation berichtet hat. Ich kann mir das nicht so ganz erklären. Ein Erklärungsmuster wäre vielleicht, dass ein Versuch, dass man das irgendwie nicht wirklich hat glauben können, was da tatsächlich abgegangen ist. Und dann eher gesagt, da schau mal lieber nicht so genau hin, wir wollen da mich nicht mehr damit so beschäftigt sein oder so. Ich weiß es nicht. Aber es hat tatsächlich der Holocaust in Nürnberg im Gerichtssaal nicht so die große Rolle gespielt und auf gar keinen Fall so, wie unsere Perzeption heute vom Zweiten Weltkrieg ist. Wenn wir den Zweiten Weltkrieg hören, Nationalsozialismus hören, denken wir an den Holocaust, an die Shoah. Ja. Das steht im Zentrum auch zu Recht. Aber das war 45, 46 eben tatsächlich nicht so. Über die Russen und die Franzosen, ich bin schon wieder dabei, 90 Minuten zu füllen. Tut mir leid, ich bin Professor, das mache ich eigentlich immer, wenn ich anfange zu reden, 90 Minuten lang rede. Über die Russen und die Franzosen ließe sich viel sagen, wo die einen Beitrag geleistet haben, wo sie auch teilweise versagt haben. Die hatten sicherlich einen Beitrag. Es gibt tatsächlich einen sowjetischen Stempel auch an der einen oder anderen Stelle an diesem Prozess. Das Problem aber auch hatte, dass die Sowjetunion, die sowjetischen Vertreter nur eine ganz kleine Gruppe hatte in Nürnberg und die waren extrem gesteuert aus Moskau. Also die mussten ständig berichten, die waren da wirklich ganz an der kurzen Leine und die Franzosen waren die kleinste Delegation, die tatsächlich eben für Verbrechen gegen die Menschlichkeit im besetzten Frankreich, für Kriegsverbrechen im besetzten Frankreich Beweise vorgelegt haben, aber die haben da eine sehr untergeordnete Rolle gespielt.
Eine eher praktische Frage konnten wir nicht klären. Wie ist Göring eigentlich ans Zyankali gekommen?
Ja, es ist tatsächlich nicht klar, wie das genau gelaufen ist. Am wahrscheinlichsten ist doch wohl, dass er sie bei sich hatte die ganze Zeit und zwar wahrscheinlich in irgendeiner Zahnblombe oder so. Die zweite These wäre, aber das ist auch, glaube ich, schon die letzte, dass der Wärter, sein Wärter, mit dem er irgendwie auch jetzt keine Freundschaft hatte, aber die haben schon auch mal so miteinander geredet, dass der das vielleicht gemacht hat, aber das lässt sich nicht mehr wirklich rekonstruieren. Aber am wahrscheinlichsten ist, er hatte sie irgendwie bei sich.
Bemerkenswert im Film ist auch noch eine Szene, in der die Anklage versucht, Görings Reden zu beschränken, damit der Gerichtssaal nicht als Propagandabühne endet. War das realistisch?
Ja, absolut. Also das ist so ein Zwischenspiel. Man hat ja dann auch gehört, beim Kreuzverhör war man dann ja großzügig und hat ihm Zeit eingeräumt. Auch fast ein bisschen untypisch für so ein Kreuzverhör, aber das haben die Richter erlaubt. Das war auch tatsächlich authentisch. Jackson hat das Gericht gebeten, Göring da irgendwie im Zaum zu halten. Und das Gericht hat ihm den Gefallen nicht getan, sondern hat Göring reden lassen. Ich glaube, diese Szene am Anfang, die sich tatsächlich mehr oder weniger so abgespielt hat, also wenn Göring dann so sagt, bevor ich diesem Gericht mein Plädoyer irgendwie einreiche, möchte ich noch folgende Stellungnahme abgeben. Irgendwie so fängt er an. Und dann wird er gleich unterbrochen und sagt, nee, das machen Sie jetzt nicht, sondern wir haben nur gefragt, schuldig oder nicht schuldig. Dann setzt er nochmal an und sagt, nee, machen Sie nicht. Und das war, glaube ich, schon auch eine Machtdemonstration in dem Moment. Und Göring hat sich ja da auch tatsächlich dann unterworfen. Es gab auch in dem Film so Szenen, wo er sagt, steht er auf, steht er nicht auf, zeigt er dem Gericht Respekt, tut das nicht. Er hat gemacht, er hat da mitgespielt. Und ich glaube, gerade am Anfang war diese Szene war so die nochmal klare Unterwerfung. Sie sind hier nicht Reichsmarschall, Sie sind hier der ganz normale Angeklagte, wie jeder andere Angeklagte in diesem Schulgerichtssaal, in dem dann nachher ja auch noch bis 2020 in der Tat ja auch Mörder verurteilt worden sind.
Ein Thema, das sich durch den ganzen Film zieht, ist die Frage, wie ergebnisoffen das Ganze eigentlich war. Immerhin haben auch die Sowjets mitgemacht und Joseph Stalin war nicht unbedingt für Dialektik bekannt.
Die politische Entscheidung, so einen Prozess zu machen, ist eigentlich schon 1943 gefallen. Da gab es ein Treffen zwischen Churchill, Roosevelt und Stalin in Moskau. Und die sogenannte Moskauer Erklärung hat eben eine Passage, da steht drin, wir machen nach dem Ende dieser kriegerischen Auseinandersetzung Strafverfahren, denn was da passiert, sind einfach Verbrechen und wir können da nicht einfach sozusagen zur Tagesordnung übergehen. Und Stalin war sicherlich der Ansicht, dass im Grunde damit auch die Schuldfrage schon geklärt ist und man jetzt halt nochmal so eine Show-Veranstaltung da macht und dann werden alle zum Tode verurteilt, dann ist gut. Also das war Stalins Vorstellung, wie dieser Prozess auszusehen hat. Die anderen waren da tatsächlich in Sorge, weil sie eben ja wussten, wenn man das jetzt rechtsstaatlich machen will, dann gibt es eben sowas wie eine Unschuldsvermutung und man muss also Beweise vorlegen, die über jeden Zweifel erhaben, die Schuld der Angeklagten, all dieser, zunächst einmal waren es ja 24, die angeklagt waren, diese Hürde dann überspringen müssen und das eben entsprechend nachgewiesen werden muss. Dieser Gefahr war man sich bewusst. Man wusste zu dem Zeitpunkt, als man da anfing, konkreter zu planen, ja, im Frühjahr 1945, nicht genau, was habe ich denn da eigentlich jetzt für Beweismaterial? Was finden wir denn da für Dokumente und so? Das war alles nicht so ganz klar. Churchill war total dagegen. Der wollte kein Verfahren. Der hätte die alle an die Wand gestellt und dann kurzen Prozess gemacht sozusagen. Und es war tatsächlich Robert H. Jackson und da ist ihm, glaube ich, persönlich schon auch wirklich viel zu verdanken, dass er das politisch auch durchgesetzt hat und sich durchgesetzt hat mit dieser Vorstellung, wir machen das und wenn aber dann rechtsstaatlich mit all den Kautelen, die dafür erforderlich sind. Und schließlich haben dann die Briten da entsprechend auch mitgemacht. Aber diese Skepsis war da und die Befürchtung, ja, was macht man denn? Bitte auch im Frühjahr 45, als man ja dachte, da hat man dann Adolf Hitler und Goebbels und Himmler tatsächlich auch noch auf der Anklagebank sitzen. Ja, da war das keine klare Sache, dass das tatsächlich so läuft, wie es dann gelaufen ist.
Christoph, letzte Frage, Hand aufs Herz. Was wirkt denn nun mehr? Eine gute, realitätsnahe Doku? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie weit der Film an manchen Stellen dann doch von der Wahrheit entfernt ist. Oder eben doch der Blockbuster mit Russell Crowe?
Ja, also bei mir wäre es schon die Doku, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich aber dann vielleicht auch zu nüchterner Wissenschaftler. Das packt mich dann tatsächlich mehr, wenn ich den Eindruck habe, das hat jetzt Authentizität. Ja, das war tatsächlich so oder kommt dem Authentischen jedenfalls etwas näher. Was ich mir eben tatsächlich aber verspreche von diesem Film, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass er eben doch vielleicht so eine Türöffnerfunktion hat, dass auch Leute, die sich sonst noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, denken, ah, das ist ja doch interessant und wenn das ein historisches Ereignis ist, dann kann ich vielleicht auch nochmal nachprüfen oder ich mache mir eben überhaupt Gedanken über die Thesen, die da verbreitet werden und ich glaube, dann lohnt sich das auch, diesen Film zu zeigen und auch über diesen Film zu reden, wie wir das jetzt heute Abend machen. Insofern würde ich auch sagen, das ist gelungen. Ich würde mir lieber eine Doku anschauen.
Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Danke an die Veranstalter für ihr Vertrauen und danke an Sie für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann alle in der Arte-Mediathek.
Das war es für diese Sonderfolge. Falls ihr nun Lust bekommen habt, nicht nur den Film zu schauen, sondern selbst ein bisschen in der Vergangenheit zu wühlen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ich höre zum Beispiel gerade ein Audiobuch mit Originalaufnahmen aus dem Prozess. Da kann man prima nachhören, was aus dem Film direkt zitiert wurde. Ihr könnt aber auch der unangenehmen Frage nachgehen, was denn euer Opa eigentlich in dieser Zeit gemacht hat. Da gibt es ganz aktuell neue Möglichkeiten, unter anderem Datenbanklösungen von Spiegel und von Zeit. Das geht wirklich sehr, sehr einfach und da hat schon manch einer eine kalte Dusche bekommen. Darüber wurde im Anschluss an den Film übrigens auch noch eine ganze Weile geredet. Links zu all dem findet ihr in den Shownotes. Wir machen jetzt 2 Wochen Urlaub und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Dank an unseren Producer Matthias Pletz. Vielen Dank an Janina Schäffer und Jonas Scherne aus der Redaktion. Danke an euch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Bis dahin bleibt uns gewogen.